Wir hören die Lesung bei Markus 10, die Verse 17 bis 27. Reichtum und Nachfolge. Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er wurde aber betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott.
Ihr Lieben, die Verkündigung ist heute von Dr. Martin Grünholz inspiriert. Er ist Dozent für systematische Theologie und Kirchengeschichte an der Biblisch-Theologischen Akademie Forum Wiedenest. Der atheistische Kabarettist Volker Pispers, ich weiß nicht, ob du den kennst, begann über viele Jahre hinweg sein Programm bis neulich mit einer Kirchenkritik, die leider viel zu häufig präzise saß. Er sagte: Kabarett, das ist der Ort, an dem man sich die Kritik am eigenen Lebenswandel genauso folgenlos um die Ohren schlagen lässt wie in der Kirche. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Zum Glück nimmt man das in der Kirche ja nicht ernst. Das Geld den Armen geben, eine der größten Pointen aller Zeiten, damit sind die Kollegen schon seit 2000 Jahren auf Tournee. Zitat Ende. Diese Beobachtung trifft den Nerv unserer bürgerlichen Christenheit quer durch alle Gruppierungen. Wir lieben die Ästhetik des Evangeliums. Wir schätzen die moralische Erhabenheit der Bergpredigt. Wir dekorieren unsere Wohnzimmer und Kühlschränke mit inspirierenden Bibelversen und verschenken Geburtstags- und Hochzeitskarten, schöne Jahreskalender mit Bibelversen, die das Herz erwärmen. Doch sobald die biblische Wahrheit von der lyrischen Ebene in die Buchhaltung wechselt, schalten wir auf den Modus der geistlichen Interpretation. Wir theologisieren uns herausfordern die Bibelworte zurecht, sodass sie unser geschlechtes Gewissen nicht zu sehr belasten. Wir haben das Evangelium so weit entkräftet, dass es uns zwar noch tröstet, aber nicht mehr stört. Der kanadische Religionsphilosoph Charles Taylor fasste dies in seinem Buch »Ein säkulares Zeitalter« mit dem Begriff der anthropozentrischen Wende zusammen, die nicht mehr Gott und sein Wesen im Zentrum sieht, sondern den Menschen selbst. Ein Evangelium oder vielmehr ein Evangeliumsersatz, der zu einem bequemen Wohlstandslifestyle passt, aber die Kosten der Nachfolge von Jesus getrost übergeht. Die Geschichte des reichen Jünglings in Markus 10 ist das ultimative Korrektiv für diese religiöse Gemütlichkeit. Sie ist der Moment, in dem die Masken fallen, sowohl des Jünglings als auch meine. Betrachten wir die Szene doch mal genauer. Der junge Mann läuft auf Jesus zu, fällt auf seine Knie und stellt die Frage aller Fragen. Markus 10, Vers 17, kannst du gerne in deiner Bibel nachlesen. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wer stellt heutzutage diese Frage noch? Wohl der Gemeinde, die solche Menschen in ihrer Mitte hat, jung, engagiert und noch wohlhabend. Und, das ist entscheidend, ernsthaft suchend. Der Jüngling ist kein Pharisäer, der Jesus eine Falle stellen will. Nein, er ist aufrichtig. Er möchte das ewige Leben erben. Er hat die Gebote gehalten. Er hat das religiöse Pflichtprogramm absolviert. Er ist, anthropologisch gesehen, der gerechte Mensch unserer Idealvorstellung und ein Vorzeigemitarbeiter jeder Gemeinde. Jesus reagiert auf eine Weise, die uns heute fast schon unklug erscheint. Er zählt die Gebote nochmal auf. Wer will die schon hören? Hallo, das erinnert ja an Konfirmandenunterricht. Also, wer will schon an die 10 Gebote erinnert werden? Das wirkt ja mega gesetzlich. Jesus zitiert die zweite Hälfte der 10 Gebote, das 6., 7., 8., 9., 10. und dann noch das 5. Was er damit aber macht, ist schlicht die Verheißung aus 3. Mose 18, Vers 5 zu erfüllen, dass wer die Gebote hält, leben wird. Gerhard Mayer fasst in seinem Kommentar des Markus-Evangeliums zusammen, Jesus bringt keine anderen Vorschriften für das, was man tun soll, als das Wort Gottes selbst in der Bibel. Wieder fällt auf, dass Jesus nicht mit irgendwelchen Schulmeinungen, sondern mit der Bibel argumentiert. Der Jüngling antwortet mit schockierender Selbstsicherheit: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Vers 20. An dieser Stelle könnte die Geschichte ja enden. Mit einem Schulterklopfen, einer schicken Urkunde für vorbildliche Frömmigkeit. Doch dann folgt ein Satz, der das religiöse System des Jünglings und unseres aus den Angeln hebt. Im Vers 21, Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Dieses Liebgewinnen ist kein harmloses Lächeln. Es ist eine Liebe, die so radikal wahrhaftig ist, dass sie den Finger direkt in die offene Wunde legt. Es ist die Liebe des Retters zu verlorenen Menschen, die durch ihre Sünde zu Gottes Feinden geworden sind. Jesus erkennt die Tragik des Mannes. Er hat alles getan, aber nichts verstanden. Er lebt in einer Scheinwelt der moralischen Perfektion, während sein Herz tief in sich selbst verkrümmt bleibt. Er hält die Gebote, um Gott zu kontrollieren, nicht um ihn zu lieben. Der Jüngling ist gefangen. Und du? Wie geht es dir? Fühlst du manchmal ähnlich wie dieser reiche Jüngling? Stellst du die Frage aller Fragen eigentlich? Bist du interessiert am ewigen Leben? Hast du Sehnsucht nach diesem Gefühl der Heilsgewissheit? Ja, ich gehöre zu Jesus, egal was mir zustößt. Gottes Hand fängt mich auf. Ich werde aufstehen in seiner Herrlichkeit. Du willst Glück fühlen, Heilsgewissheit, inneren Frieden. Du betest, lobpreist, ringst in Hauskreis und Gottesdiensten nach Gottes Zuwendung, seiner Liebe, seinem Frieden. Aber spürst manchmal nichts wie dieser Jüngling? Kennst du das? Du lässt dich segnen, aber scheinbar kommt nichts in deinem Herzen an. Du hast es wie der Jüngling irgendwie nicht verstanden. Und Jesus? Jesus sah sein Herz und gewann ihn lieb. Und das gilt auch dir. Jesus schaut auf dich mit seinen liebenden Augen. Jesus hat dich lieb in deinem Suchen, in deinem Irregehen, in deiner Sackgasse. Er will dir helfen, dass du durchbrichst. Er will dir helfen, dass du aus deiner Werksgerechtigkeit, wo du denkst, ich kann das alles mit gutem Verhalten hinkriegen, rausholen in eine Liebe zu ihm. Dass du dein Leben änderst, so dass sein Segen fließen kann. Dass du Jesus liebst. Und dann fällt das Urteil, verpackt in einer Aufforderung, die bis heute als die größte Pointenvorlage des Kabaretts gilt. Jesus sagt, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Markus 10, Vers 21. An dieser Stelle beginnt unsere theologische Schwerstarbeit. Hui, wir beeilen uns sofort zu erklären, dass Jesus das natürlich nicht so wörtlich meint. Dass es hier nur um die innere Freiheit geht, dass es um die Götzen im Herzen geht, nicht im wörtlichen Sinne um ein Bankkonto. Wir betreiben eine Art spirituelles Downsizing. Wir behalten das Haus, das Auto und das Portfolio, erklären uns aber innerlich für arm im Geiste. Puh. Doch Dietrich Bonhoeffer entlarvt dieses Spiel in seinem Buch Nachfolge mit gnadenloser Klarheit. Er schreibt, Nachfolgen heißt, bestimmte Schritte tun. Bereits der erste Schritt, der auf den Ruf hin erfolgt, trennt den Nachfolgenden von seiner bisherigen Existenz. Warum fehlt uns der Mut zum ersten Schritt? Warum hören wir so viel von Nachfolge und bewegen uns nicht? Jesus ruft den Jüngling nicht zu einer neuen Gesinnung, sondern zu einem Ortswechsel. Er ruft ihn aus der Sicherheit seines Besitzes in die Unsicherheit der Nachfolge Jesu. Der Jüngling würde inneren Frieden finden, wenn er Sicherheit, Glück und Zufriedenheit nicht an irdische Güter hängen würde, sondern an Jesus Christus selbst. Die Tragik des Jünglings und oft auch die unsere, dass wir glauben, wir könnten dem Ruf folgen, ohne uns zu bewegen, ohne uns zu verändern. Wir denken wie der Jüngling, wir können es so weiterleben, wie wir eben leben. Und Jesus macht dann schon den Rest so mit dem Frieden und der Freude und dem ewigen Leben und so. Das Ende der Szene ist von einer schmerzhaften Aufrichtigkeit. Vers 22, er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Bonhoeffer bemerkt trocken, der Jüngling war ganz aufrichtig, indem er wegging. Hier liegt die bittere Ironie. Der Jüngling ist in seiner Ablehnung ehrlicher als wir in unserer Zustimmung. Der Jüngling erkennt das Preisschild der Nachfolge Jesu und entscheidet, das ist mir zu teuer. Er wählt den Besitz und verliert den Geber allen Besitzes. Er flüchtet vor der Wahrheit, weil die Wahrheit ihn tatsächlich frei machen wollte. Aber diese Freiheit hätte ihm seine Kontrolle gekostet. Der Jüngling ging weg. Und wir? Was bedeutet das für unser Leben, für unseren Lebensstil? Es bedeutet zunächst einmal das Ende der frommen Ausreden. Wir müssen anerkennen, dass unser Festhalten an materiellen Werten kein kleiner Schönheitsfehler ist, sondern ein Symptom für einen Mangel an echtem Vertrauen, an ehrlichem Gottvertrauen. Wir leiden an einer chronischen Verwechslung von Vorsorge und Götzendienst. Ein Lebensstil, der Jesus wirklich im Zentrum hat, zeichnet sich nicht durch eine künstlich zur Schau gestellten Armut aus, sondern durch eine freie Verfügbarkeit, inneren Frieden und einer tiefen Lebensgelassenheit. Die Frage, die wir uns ehrlich stellen sollten, ist, ob unser Besitz uns besitzt. Aber wenn wir ehrlich sind, scheuen wir diese Frage, weil wir die Antwort erahnen. Eine ehrliche Analyse wäre die Frage, ob wir unsere Sicherheit eher am Bankschalter, dem Vorratskeller, der Politik oder Medizin suchen, statt am Kreuz Jesu. Und bei einer vorschnellen Antwort auf Jesus müssen wir uns ehrlich die Frage stellen, wo wird das im Alltag auch sichtbar und spürbar für unsere Nächsten? Wo sehen unsere Mitmenschen, dass wir Jesus mehr vertrauen als irdischen Gütern? Dass Jesus uns mehr Sicherheit für eine ganze Ewigkeit schenkt als unsere ersparten Rücklagen? Leider hat Volker Pispers recht. Die Kirche und unsere Gemeinden sind oft Orte folgenloser Kritik. Das gilt ebenso für unser Bibellesen. Wir hören von Sünde und nicken. Wir hören von Gnade und lächeln. Wir hören vom Verkaufen von Besitz und tun nichts. Wir lassen uns die Wahrheit verkündigen und gehen zum Mittagessen über. Wir lassen uns von Jesus liebevoll anschauen, aber folgen ihm nicht wirklich nach, sondern leben weiter wie immer, für uns bequem und gewohnt und für diese Welt unbemerkbar. Aber die Geschichte vom reichen Jüngling fordert uns heraus, aus der Zuschauerrolle des Kabaretts auszusteigen. Der Ruf von Jesus ist doch kein Witz, keine Metapher, keine pädagogische Übertreibung. Der Ruf von Jesu ist die Einladung zur Vollkommenheit, die wir nur finden, wenn wir unsere eigenen Unvollkommenheiten und unser Unvermögen eingestehen. Es ist die Einladung, ihm ganz zu vertrauen. Vielleicht ist der erste Schritt zur Besserung die bittere Erkenntnis, dass wir eben jener Jüngling sind. Nur, dass wir oft nicht einmal die Aufrichtigkeit besitzen, traurig wegzugehen und ehrlich zu sein. Wir bleiben sitzen an der Kirchenbank und tun so, als hätten wir verstanden. Doch die Wahrheit der Nachfolge erweist sich nicht im Kopfnicken, sondern in unseren Füßen, die einen Schritt tun, mit unseren Händen, die loslassen, in unserem Herzen, das wirklich Gott vertraut. Erst wenn wir aufhören, Jesus eigentlich zu verstehen, fangen wir an, ihn wirklich zuzuhören. Erst dann kann aus dem Schrei nach Frieden und der Gier nach Besitz, nach der tiefen Sehnsucht nach innerem Frieden und Gelassenheit endlich Freiheit der Kinder Gottes werden. Denn diese ernüchternde Diagnose hat keine theologische Sackgasse, sondern das notwendige Tor. Erst wenn das Licht der Wahrheit unseren religiösen Schutzwall zertrümmert hat und wir mit unserer Moral am Ende sind, schlägt die Stunde der unverdienten Gnade. Sie knüpft nicht an unsere Selbsterlösung an, dass wir alles unter Kontrolle hätten und schon gute Menschen seien, sondern an unsere Kapitulation, dass wir uns das ewige Leben nur schenken lassen können. Das Evangelium ist die befreiende Nachricht, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist und dies allein unsere Rettung ist. Dagegen verblasst der Wert aller Güter, selbst der Besitz von Elon Musk. Die Wahrheit der Nachfolge erweist sich am Ende nicht im stolzen Verzicht, in wochenlangen Fasten, in einer großzügigen Spende, sondern eher im demütigen Empfangen der Gnade Gottes und dem tiefen Vertrauen. Er ist mein Halt, meine Versorgung für eine ganze Ewigkeit. Erst wenn wir aufhören, Jesus eigentlich verstehen zu wollen und anfangen, seine Schönheit zu bewundern, fangen unsere Hände an, sich zu öffnen, loszulassen und ihn anzubeten. Die Gnade Gottes ist es, die uns befähigt, ehrlich, authentisch, traurig wegzugehen. Oder aber befreit hinter ihm herzulaufen und alles Vertrauen in Jesus zu setzen. Alles andere ist nur religiöses Kabarett. Amen.